Aber die Freude ist groß, dass der nächste Vortrag hier in unserem Sicherheitsstrang so großen Zulauf hat. Sicherheit beginnt auch beim Netzwerkzugang und darum geht es in unserem nächsten Vortrag. Robert Sander, bitte.
Dankeschön. Das Wort. Guten Morgen, bin ich gut zu hören? In allen Reihen, hinten, vorne? Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass alle Plätze belegt sind. Das ist hier gerade etwas überwältigend. Mein Thema heute, Netzwerkzugangskontrolle am Port an der Dose in der Wand. Ich darf kurz mich vorstellen und die Firma, für die ich arbeite. Wer kennt Heinlein noch nicht, frage ich mal so in die Runde. Zwei Leute. ich selber bin seit einem knappen Jahr bei Heinlein als Consultant, schlimmes Wort. Ich unterstütze halt Kunden von uns in Linux-Projekten, in IT-Infrastruktur, bei Problemen im Rechenzentrum. Und der Vortrag hier ist aus einem konkreten Kundenprojekt entstanden. Da ging es mehr um Büroinfrastruktur natürlich. Das Thema Zugangskontrolle hat man ja normalerweise im LAN, wenn es darum geht, Endgeräte ans Netz zu bringen. Warum macht man das? Im ersten Teil spreche ich kurz über die Motivation. Einmal natürlich Sicherheit, das ist ja auch der Track hier. Ich möchte mein lokales Netzwerk natürlich nur für bekannte Teilnehmer öffnen, möchte da niemanden drin haben, den ich nicht kenne. Da spricht dagegen, dass ich natürlich in jedem Büro Dosen habe, die irgendwie offen sind, wenn ich sie nicht mit einem Schloss versehe. Wenn ich ein WLAN noch verteile, dann ist das ja per se offen, da kann ich wenig gegen machen. Zweite Motivation ist, dass ich Netzteilnehmer voneinander trennen möchte. Ja, ich habe Mitarbeiter wie Softwareentwickler, wie die Personalabteilung, wie eine Finanzabteilung vielleicht, die nicht unbedingt im selben Netzwerk sein sollten. Ja, und Netzwerk heißt in dem Fall eben Broadcast Domain. Wenn wir dann an Windows-Rechner denken, die gerne mal viele Informationen auch ausstreuen, dann möchte ich die vielleicht von den versierteren Softwareentwicklern trennen, ja, aus bestimmten Gründen. Gleichzeitig möchte ich vielleicht Hardware voneinander trennen, dass ich für Drucker ein eigenes Netzwerk habe, dass ich für Voice-over-IP-Geräte ein eigenes Netzwerk habe, um die zum Beispiel auch priorisieren zu können. Und natürlich für meine Infrastruktur, damit nicht jeder Teilnehmer gleich per IP an meine Switch-Konfigurationsinterfaces rankommt. Dann habe ich möglicherweise auch Externe in der Firma, wie Partner oder Gäste, die dann natürlich heutzutage immer einen Internetzugang brauchen. Und den möchte ich ja, weil ich ein guter Gastgeber bin, auch zur Verfügung stellen können. Damit das dann auch sauber ist, sollen diese Netzbereiche natürlich durch eine Firewall getrennt werden. Wobei die Firewall, die Einrichtung der Firewall und das Ganze drumherum nicht Teil dieses Vortrags sind. Das würde den Rahmen etwas sprengen. Die andere große Motivation, die wir als Admins immer haben, ist die Bequemlichkeit. Ja? Vorhin habe ich gesagt, aus Sicherheitsgründen ist ein offener Zugang in jedem Büro nicht so toll. Aus Bequemlichkeitsgründen ist es natürlich toll, wenn jede Dose schon gepatcht ist. Weil dann muss ich als Admin nicht zu meinem Patchschrank rennen und wenn der Kollege da Zugang haben will, die Dose patchen. Ne? Sondern ich habe halt alle schon gepatcht. Das heißt, die Mitarbeiter können flexibel die Netzwerkdosen wechseln, wenn da mal ein Umzug ansteht oder wenn sie mal im Konferenzraum alle zusammensitzen wollen. Und gleichzeitig kann ein Gast sich auch einfach irgendwo in eine Dose reinstecken und kriegt halt den Gastzugang ins Internet. Ich habe dann auch keinen Aufwand für die Kontrolle der Switchports. Ne? Ich könnte natürlich jede Dose patchen und den Switchport erstmal disablen. Ja? Dann müsste ich aber, wenn dann Bedarf besteht, immer wieder rangehen. Das ist dann einigermaßen bequem über ein zentrales Management, den Switchport enablen und den Switchport ins richtige WLAN stecken. Ist aber natürlich auf Dauer auch Aufwand, den ich reduzieren möchte. Und deshalb wäre es hier auch schön, die Access Ports, also die Ports, die dann tatsächlich zu den Dosen in den Räumen gepatcht sind, einheitlich zu konfigurieren. damit habe ich eben kein Umpatchen, keinen Konfigurationsaufwand, wenn mal ein Teilnehmer die Dose wechselt oder wenn ein neuer Teilnehmer hinzukommt. Was brauche ich dafür für Grundlagen? Als erstes brauchen wir natürlich WLANs. Da frage ich mal in die Runde, wer kennt noch keine WLANs? Das sind auch nicht so viele. WLANs sind virtuelle LANs, das heißt Broadcast Domains, die im Ethernet-Paket halt eine spezielle WLAN-ID tragen. Und die Switch-Ports sind dann entweder als Tagged- oder Untagged-Ports konfiguriert. Ein Tagged-Port, und das ist halt eine Begrifflichkeit, die man gerne durcheinander bringt. Ja. Ein Tagged-Port heißt, dass das Paket bereits einen Tag hat und der Untagged-Port legt diesen WLAN-Tag fest. Ja. Da darf man dann nicht durcheinander kommen. Mit WLAN wird eben erreicht, dass mehrere Netzsegmente, mehrere Broadcast-Domains über einen Switch laufen können. Und eben auch, wenn man zwischen Switches diese Tagged-Ports einrichtet, kann ich eben so ein WLAN auch über mehrere Switches laufen lassen und damit eben auf meiner physikalischen Topologie sozusagen noch eine logische Topologie draufsetzen. Mit den Tagged- und Untagged-Ports mache ich eben die Zuordnung auf Port-Ebene und das ist, sage ich mal, in der Switch-Konfiguration dann statisch oder, wie wir dann sehen werden, eben auch dynamisch. Wenn ich jetzt Verkehr zwischen WLANs haben möchte, dann brauche ich natürlich einen Router. Ja? Das heißt, da kommt dann ein Element in meinem internen Netzwerk hinzu, was ich sonst immer nur mit der Kommunikation nach außen brauchte. Jetzt brauche ich also auch für meinen internen Netzwerkverkehr einen Router und auf dem Router dann halt auch gleich eine Firewall, damit ich meine Netzwerke, meine intern auch gegeneinander abgesichert habe. Die zweite Komponente, die wir dafür brauchen, ist ein Radio-Server. Radios ist entstanden, um Einwahlverbindungen zu authentifizieren. Das heißt, so aus dem ganz früheren Modem-Bereich, werden viele nicht mehr kennen, ISDN, DSL benutzt Radios. Radios kann aber eben auch im WLAN und im LAN benutzt werden. Radios erhält von einem Remote Access Server Zugangsdaten und überprüft dann diese Anmeldedaten mit bestimmter Authentifizierungsprotokolle gegen eine interne Datenbank oder eine externe Datenbank. Und der ganze Dienst, die ganze Software ist eben darauf ausgelegt, dass es ein schnelles Antwortverhalten gibt, weil ich natürlich möglichst schnell wissen möchte, ob derjenige, der da gerade ankommt, rein darf oder nicht. Das heißt auch, die Kommunikation, die da passiert, ist auf kurzen Nachrichten aufgebaut. Teilnehmer sicher zu authentifizieren, wird das Extensible Authentication Protocol benutzt. Das ist unter anderem im RFC 3748 definiert, ist auch bekannt unter dem Namen WPA2 Enterprise im WLAN-Umfeld. Da benutzt man Zertifikate. Der Netzwerkteilnehmer identifiziert sich mit einem Zertifikat. Unter Linux kennt man den WPA-Supplicant. Dieser Supplikant fragt dann eben den Authenticator, das ist der Switch bzw. der WLAN-Controller. Der wiederum vermittelt dann zu dem Authentisierungsserver und das ist FreeRadios jetzt hier in unserem Beispiel. Dabei sind der Server und die Teilnehmerzertifikate natürlich von einer gemeinsamen Certificate Authority signiert und der Server muss den Teilnehmer natürlich überprüfen. Der Teilnehmer kann den Server überprüfen, damit auch der Teilnehmer sicherstellt, dass er mit dem richtigen Authentisierungsserver spricht. Und sozusagen als letzte Komponente im Backend als Datenbank benutze ich hier in dem Setup LDAP, OpenLDAP. Ist das bekannt? frage ich nochmal in die Runde. Ja, gut, meldet sich keiner. Verzeichnisdienst mit Baumstruktur, flexible Schemata, das heißt, man kann Informationsattribute zu Objekten hinzufügen nach Belieben. Ich habe ein schnelles Lookup, auch wieder wichtig fürs Antwortverhalten. Ich kann mithilfe von Replikationen in OpenLDAP eine Ausfallsicherheit herstellen, weil ich natürlich auch da gucken muss, wenn ich dann die Zugangskontrolle über so eine Authentifizierungsdienste mache, was passiert denn, wenn die nicht mehr antworten? Dann sind plötzlich alle ausgesperrt. Ja? Und das heißt, das sind dann kritische Komponenten, die man natürlich redundant halten möchte. Eine LDAP ist heutzutage, sage ich mal, eh schon da, wo Accountdaten drin liegen und Hostdaten, wie zum Beispiel MAC-Adresse, IP-Adresse, Hostname, solche Geschichten, legt man ja gängigerweise ins LDAP. Das Konzept nochmal in der Übersicht. Ich habe auf der rechten Seite meine Endgeräte, ein IP-Telefon, einen Rechner und einen Drucker und hier noch ein WLAN-Gerät. Das sind uralte Cisco-Icons. Ich habe da jetzt auf die Schnelle nichts Besseres gefunden. Ich habe hier meinen WLAN-Access-Point und einen WLAN-Controller und den Access-Switch. Ne? Der Switch ist derjenige, der hier in die Büros verteilt. Und die beiden sind jetzt meine Zugangskontrolleure sozusagen, die wiederum mit dem Radioserver hier sprechen über ein internes Netzwerk und der Radioserver spricht mit dem LDAP-Server. Wie ist das Ganze umgesetzt? Jetzt kommen wir ein bisschen in die Konfigurationsdetails rein. Sind zum Konzept noch Fragen? Nein? Gut. Der Ablauf. Das ist ein Diagramm, was Informatiker mögen, weil es Kästen und Pfeile enthält. Ich habe hier meinen Supplikanten, also das Endgerät, das den Zugang haben möchte. Den Authenticator, das heißt den Access Switch und hier den Radioserver als Authentisierungsserver. Der Supplikant und der Authenticator einigen sich erstmal darauf, ob sie EAP machen oder nicht. Wenn sie das machen, sendet der Supplikant sein Zertifikat. Die authentisieren sich hier über EAP. Der Radioserver entscheidet, akzeptiert er das Zertifikat oder nicht? Wenn nicht, wird der Authenticator hier ein Gast-WLAN freischalten, ansonsten halt das WLAN für den entsprechenden Client. Und andersrum gibt es auch die Möglichkeit, Zertifikate wegzulassen und den Client über die MAC-Adresse zu authentisieren. Ja, das ist natürlich jetzt, kann man sagen, MAC-Adresse lässt sich leicht fälschen und so weiter, ist aber halt auch wieder sehr bequem. Ja. Weil ich auf meine Clients keine Zertifikate verteilen muss, weil ich kein Zertifikatsmanagement machen muss und weil ich zumindest in einem drahtgebundenen Netz, also in einem LAN, nicht in einem WLAN, relativ sicher sein kann, dass die MAC-Adresse stimmt, sage ich mal so. Ja? So, die Access-Switches und die WLAN-Controller, was müssen die können, wenn man sich sowas neu anschafft oder wenn man überprüfen will, ob die vorhandene Hardware dafür geeignet ist, dann sollten so Stichworte auftauchen wie 802.1x oder Radius, sowas wie Port Access Security oder MAC-Based Access Security, WLANs natürlich, 802.1q ist da der Standard. Ich muss auf dem Access-Switch einen Radioserver eintragen können. Ja. Der Switch meldet sich beim Radioserver wiederum als Client an. Das heißt, der muss sich auch mit einem Kennwort wieder identifizieren. Und ich habe dann eben zwei Methoden, um die Zugangskontrolle auf dem Port dann konkret zu machen. Entweder anhand der MAC-Adresse. Das heißt, der Switch sendet dann üblicherweise die MAC-Adresse als Benutzername und Kennwort an den Radioserver und der Radioserver muss dann im Prinzip nur nachschauen, ob er die MAC-Adresse eben kennt. Das läuft in einem CHUP-Verfahren oder eben per 802.1x dann über die Identifikation im Zertifikat im Common Name Attribut normalerweise. Hier eine Beispielkonfiguration für HP Prokof Switches, ohne jetzt Werbung für diesen Hersteller machen zu wollen. Wie gesagt, das ist aus einem konkreten Kundenprojekt entstanden. Konfiguration wird hier so eingetragen, dass ich hier eben den Radius Host mit seiner IP-Adresse angebe und einen bestimmten Key. Bei den meisten Switches kann ich auch mehrere Radioserver schon eintragen. Das heißt, auch da kann ich dann schon auf Ausfallsicherheit achten. Wenn der erste nicht erreichbar ist, wird dann der zweite gefragt. Und dann wird hier die MAC-based Authentisierung, der MAC-based Port Access eingerichtet über einen bestimmten Port Range. Hier gebe ich an, dass ich natürlich nur eine MAC-Adresse an diesem Port haben möchte. Ja? Und zwar macht es ja keinen Sinn, wenn ich jetzt mir so ein Szenario vorstelle, ich habe einen tollen Switch irgendwo und im Büro ist der Mitarbeiter so schlau, schaltet den Port sozusagen mit seinem authentifizierten Endgerät frei und klemmt dann noch einen Hub dazwischen und dann kann er alle anderen Endgeräte auch mit anschließen. Deshalb müssen wir natürlich hier auf dem Switch sagen, auf jedem Port darf nur eine MAC-Adresse auftauchen und alle weiteren MAC-Adressen sind dann gesperrt. Dann kann ich hier bei den HP-Switches zumindest schon mal eine WLAN-ID angeben, die für die Geräte vorgesehen ist, die keine gültige Authentifizierung haben. Also sprich, im Prinzip für alle unbekannten MAC-Adressen, die werden in dieses Gast-WLAN gesteckt. Das ist dann der große Trick an dem Setup. Und dann muss ich noch darauf achten, wie übermittelt der Switch die MAC-Adresse an den Radioserver. Da gibt es eben verschiedene Formate. Multicolon ist das, sage ich mal, allgemein bekannte mit dem Doppelpunkt zwischen den Bytes. Da gibt es dann eben auch mit Minuszeichen und komplett zusammengeschrieben. Da muss man dann eben darauf achten, dass die Switches da die MAC-Adresse in dem Format übertragen, die der Radioserver auch erwartet. Die zweiten vier Statements sind dann für die 802.1x-Authentifizierung. Auch da gebe ich einen Port-Range an, auf dem ich das machen möchte. Sage hier natürlich auch, dass ich nur einen Client pro Port haben möchte. Ja. Kann hier auch ein Gast-WLAN angeben und schalte das Ganze dann aktiv. Hier brauche ich natürlich keine MAC-Adressenformate angeben, weil das Ganze ja über Zertifikate läuft. Das Ganze ist auch sehr gut beschrieben auf den FreeRadios-Seiten. Da sind für verschiedene Hersteller die Switch-Konfigurationen beschrieben. FreeRadios ist von der Konfiguration her, ich will mal sagen, man könnte sagen unübersichtlich. Die Konfiguration verteilt sich da auf mehrere Konfigurationsdateien. Da braucht man man hat so eine gewisse Lernkurve, bis man dann weiß, wo was reingehört. Ich fange jetzt hier mit der Clients-Conf an. Da werden die Authenticators eingetragen, das sind die Access-Switche. Ja? Ich hatte ja vorhin gesagt, der Access-Switch meldet sich mit einem Passwort am Radioserver an. Ich trage also in die Datei auf dem Radioserver die IP-Adresse des Switches an, mit dem er auf dem Radioserver ankommt, trage hier das gemeinsame Passwort ein, kann noch ein Shortname angeben, mit dem dann der Switch in den Log-Ausgaben auftaucht, wenn der Radioserver dann Clients freigibt oder nicht. Und kann hier noch einen Virtual Server angeben. Ich kann also auf dem Radioserver so ähnlich, sage ich mal, wie beim Apache auch, mehrere virtuelle Server angeben, die dann verschiedene Konfigurationen enthalten. Und das ist im Prinzip nur das Beispiel für den WLAN-Controller aus der Grafik vorhin. Ich kann also auch natürlich verschiedene Passwörter angeben und verschiedene virtuelle Server pro Authenticator. Dann habe ich hier auch wieder ganz ähnlich wie beim Apache meine virtuellen Server in so einem Sites-Enabled-Verzeichnis drin. Und In den virtuellen Servern definiere ich zum Beispiel die Autorisierungs- und Authentifizierungsmethoden. Und die Autorisierungsmethoden werden erstmal durchgelaufen, wenn der Client eben ankommt. Hier wird eben getestet, ist das eine CHAP-Autorisierung, eine EAP-Authentisierung oder kann ich auch meine LDAP-Server fragen. Ja, und hier eben auch wieder eine Methode, um Redundanz reinzubringen und sogar Load Balancing. Der Radioserver spricht dann abwechselnd mit zwei LDAP-Servern. Und wenn der eine nicht da ist, ne, dann nimmt er eben nur noch den anderen. Und am Ende kann ich auch noch Files als Statement angeben. Dann schaut der Radioserver in eine Datei in seinem Konfigurationsverzeichnis, wo eben statische Informationen drinstehen. Als Authenticate-Methoden gibt es dann eben CHAP oder EAP. Und CHAP handelt dann eben die Authentifizierung per MAC-Adresse und EAP die mit dem Zertifikat. Wie schaut die LDAP-Anbindung aus? FreeRadius kommt mit mehreren Modulen, um mit verschiedenen Datenbanken reden zu können. Eins davon ist eben LDAP, dann gibt es auch eins für MySQL und für sicher auch noch für ganz viele andere Dinge. In der Konfiguration für das LDAP-Modul richte ich die LDAP-Server ein. LDAP als Statement, LDAP 1 als Name, der eben hier wieder benutzt wurde. Und da richte ich halt den Zugang zu dem LDAP-Server ein. Die IP-Adresse des LDAP-Servers BaseDN, wer LDAP macht, das ist jetzt keine Magie hier. Hier definiere ich einen Filter. Der sieht ein bisschen komplizierter aus, aber im Prinzip sagt er nur aus, guck im LDAP nach Einträgen, die entweder die MAC-Adresse entsprechend haben oder wo der CN, sprich der Hostname, entsprechend ist. Und die Werte hier hinten, das sind Variablen, die dann der Radioserver ausfüllt. Und da steht dann entweder eben der Common Name aus dem Zertifikat drin oder eben die MAC-Adresse, die der Switch dann per CHAP übermittelt. Ja, und dann kann ich halt hier noch verschiedene Connection-Settings angeben. Was noch wichtig ist, ich kann hier ein Mapping angeben von den Attributen aus dem LDAP auf die Attribute, die Radius benutzt. Radius ist ja ein recht umfangreiches Protokoll. Ich kann verschiedene Werte zurückgeben, wenn ich den Client denn dann autorisiert habe. Und ich kann halt auch schon bei der Frage nach der Autorisierung kann ich halt auch schon bestimmte LDAP-Attribute auf Radiuswerte mappen. Und ein Mapping, was hier eben ganz wichtig ist, damit es funktioniert, ist das Mapping des Check-Items Cleartext-Passwort auf die MAC-Adresse. Ja, weil ja vorhin bei der Einrichtung der MAC-basierten Port-Authentifizierung, Port-Access, wurde ja gesagt, übermittle die MAC-Adresse als Benutzername und Kennwort. Und der Radioserver kriegt die an einem CHAP-Verfahren, das heißt Challenge Response, kriegt also das Benutzerkennwort eben nicht im Klartext, braucht also, um das CHAP abschließen zu können, den Benutzernamen von seinem Backend-Server im Klartext vorliegen, damit er das im Challenge Response-Verfahren eben überprüfen kann. Und damit ich das aus dem LDAP entsprechend auslesen kann, mappe ich hier halt das Radius-Attribut Cleartext-Passwort auf das LDAP-Attribut MAC-Adresse. EAP, auch dafür gibt es dann wieder eine separate Konfigurationsdatei. Ja. EAP heißt Extensible Authentication Protocol, bietet verschiedenste Methoden, da gibt es dann auch MS-CHAP, V2 und keine Ahnung was. Ich habe mich hier auf EAP TLS konzentriert. Das ist so die Basis-EAP-Methode. Da wird halt das Zertifikat überprüft vom Server, ob es noch gültig ist. Und die Gültigkeit schließt halt ein, dass es von der gemeinsamen Certificate Authority unterschrieben wurde. Ich muss natürlich hier ein Passwort setzen, das darf man auch nicht vergessen. In dieser ERP.conf wird der private Schlüssel vom Server definiert. Die Datei, die ist ja meist passwortgeschützt. Und das Passwort muss man dann halt in dieser Konfigurationsdatei eintragen. So eine kleine Stolperfalle, wenn man das Radius aufsetzt und das vergessen hat, dann hat der Server halt keinen gültigen Schlüssel. Und dann funktioniert es aus Gründen nicht, die man nicht so schnell rausfindet. Das ist halt hier aus Erfahrung eingeflossen. In InnerERP, das ist halt, wenn man TTLS oder dieses MS-CHUP V2 macht, dann gibt es noch so einen inneren Tunnel. Da wird einmal die Verbindung zum Radioserver mit ERP-TLS abgesichert und dann innen drin nochmal in diesem sicheren Tunnel dann nochmal authentifiziert. Also so eine doppelt gemoppelt, sage ich jetzt mal. Das Ganze ist aber auch im Wiki von FreeRadius ganz gut beschrieben. Noch eine andere Stelle in der FreeRadius-Konfiguration sind die Zertifikate. Dafür gibt es ein Unterverzeichnis. In diesem Unterverzeichnis gibt es einen Makefile, mit dem man ganz bequem die Zertifikate erstellen kann. Sage ich mal, die Distributionspakete für FreeRadius sollten das eigentlich mitbringen. Ich habe in dem Verzeichnis Konfigurationsdateien für das CA-Zertifikat, für das Server-Zertifikat und für die Erstellung von Client-Zertifikaten und kann da also in diese Konfigurationsdateien meine Werte eintragen. Also es steht da im Zertifikat normalerweise sowas wie ein Organisationsname drin und natürlich der Common Name, ganz wichtig, der die Sache identifiziert, die Teilnehmer. Und für ein neues Teilnehmerzertifikat für die Erstellung ändere ich dann diese kleine Konfigurationsdatei, setze den Common Name auf den Eintrag des Hosts im LDAP, ne, damit der Host dann darüber identifiziert werden kann und rufe dann einfach makeClientPAM auf und dann habe ich eine Zertifikatsdatei, die ich dann im Client einrichten kann. Ich hatte vorhin gesagt, es gibt das Stichwort Files, das sind die statischen Defaults, die stehen in der Users drin, weil damit eben statisch Benutzer auch identifiziert werden können. Was wir hier in dem Setup nur brauchen, ist im Prinzip sind nur zwei Defaults, nämlich wenn die Authentifizierung geklappt hat, also wenn der Austype accept ist, dann setzt doch bitte den Tunnel-Type auf 13 und den Tunnel-Medium-Type auf 6. Das heißt, ich habe ein WLAN nach IEEE 802. Das sind hier wieder Radius-Attribute bzw. Werte, die dann vom Radius-Server an den Authenticator zurückgegeben werden, sprich an den Switch. Und das ist sozusagen hier schon mal die halbe Miete. Der Switch kriegt dann mitgeteilt, hier soll irgendwie ein WLAN eingerichtet werden für den neuen Teilnehmer, der da ankommt. Wie gesagt, Radius ist ja entstanden, oder wird auch immer natürlich immer noch eingesetzt, um auch Dial-Up-Verbindungen und DSL einzurichten. Und da hat man dann hier sowas wie Tunnel-Type PPP natürlich häufig. OpenLDAP braucht zusätzlich, sage ich mal, zu der ganzen Konfiguration, die ja meistens schon besteht, eine neue Objektklasse, nämlich Radius Profile. Die Definition dazu gibt es auch auf den FreeRadius-Seiten. Und es gibt dann eben einen neuen LDAP-Attributtypen oder ein neues LDAP-Attribut, Radius Tunnel Private Group ID. Und da steht die WLAN-ID drin, in die nachher eben der Teilnehmer, das Endgerät, gesteckt werden soll. Und das andere Attribut im LDAP heißt MAC Address. Juhu. Da muss ich natürlich auch wieder auf die Schreibweise achten. Ja, das hatte ich ja vorhin bei der Switch-Konfiguration schon erzählt. hier die Schreibweise Kleinbuchstaben und mit Doppelpunkt getrennt. Denn das wird ja als Zeichenkette dann überprüft, wenn die Authentisierungs-, die Port-Access-Methode auf dem Switch eben Mac-based ist. Ansonsten muss ich darauf achten, dass das CN-Attribut dem Common Name aus dem Zertifikat entspricht. Was ich hier nicht brauche an den Host-Einträgen ist ein User-Passwort, weil ja der Switch das Passwort, was er übermittelt, dann nimmt er ja die MAC-Adresse. Und deshalb brauche ich nicht extra nochmal ein User-Passwort-Attribut, weil ich ja vorhin über mein Mapping gesagt habe, das Cleartext-Passwort ist die MAC-Adresse. Ja, ich authentifiziere ja auch keine Benutzer in dem Setup, ja, kann man sich ja auch anders denken, sondern ich identifiziere hier Maschinen. Ja, und die haben halt eine MAC-Adresse oder ein Zertifikat, wo der Hostname drin steht. Ich kann eben hier auch das User-Passwort nicht wirklich verwenden, weil das ja im LDAP meist eben verschlüsselt ist mit MD5, SSH1 oder Krypt noch. Das heißt, ich kann dann kein CHUP machen an der Stelle, weil ja das CHUP auf dem Radioserver passiert und der braucht ja das Passwort, was er überprüfen soll, im CHUP-Verfahren dann im Klartext vorliegen. Ja. Und die Kommunikation mit dem LDAP-Server sollte über einen anonymes Bind funktionieren. Ich frage ja auch keine kritischen Informationen wiederum ab, sondern ich frage ja nur nach der MAC-Adresse im Prinzip und nach dem CN. Wie kann ich das Ganze organisieren? Wir wollen ja erreichen, dass wir Endgeräte, Teilnehmer in bestimmte WLANs stecken und das Ganze möglichst zentral konfigurieren, zentral administrieren können. Das heißt, ich habe es mir halt so ausgedacht, sage ich mal, ich nehme eine Organizational Unit als WLAN-Container. Das heißt, ich habe in meinem LDAP-Baum einen Unterbaum, der heißt ja üblicherweise Hosts oder so, und den teile ich nochmal auf und sage, ich habe halt einen WLAN-Container, der heißt da ein Software-Developer, ich habe einen WLAN-Container, der heißt HR und so weiter. Ja? Und dann trage ich meine Host-Einträge unterhalb dieser Container ein und habe in den Containern dieses Attribut Radius-Tunnel-Private-Group-ID gesetzt, eins der längsten LDAP-Attributnamen, die ich je gesehen habe, und habe dann ein kleines Skript, was den LDAP-Baum regelmäßig durchwühlt und diese Radius-Tunnel-Private-Group-ID in die Host-Einträge einträgt. Ja? Wir haben da lange überlegt, wie macht man das am geschicktesten. Es gibt halt im OpenLDAP nicht die Möglichkeit, solche Attribute vom Elterneintrag zu erben, sozusagen. Das wäre ganz schick an der Stelle. Dann hätte man das automatisch. So lassen wir halt alle 5 Minuten dann ein Skript laufen. Das ist auch schnell durch. Sage ich mal, hängt natürlich von der Größe des LDAP-Baums ab. Aber damit kann man dann eben, wenn man einen Host-Eintrag verschiebt von einem Container zum anderen, dann ändert sich eben auch die WLAN-ID und wenn er das nächste Mal ankommt, sich irgendwo einsteckt, dann ist er in einem anderen WLAN drin. So soll es ja eigentlich sein. Wie sieht es dann aus? Hier ein kurzer Ausschnitt aus einem LDAP-Verwaltungstool, webbasiert. Ich habe halt hier meine Hosts-OU und da habe ich dann eben verschiedene OUs für die verschiedenen WLANs. Und habe halt hier zum Beispiel ein WLAN-Office, wo verschiedene Laptops drin sind. Und so ein Laptop-Eintrag, der hat halt hier den CN, was ja dann auch wichtig fürs Zertifikat ist. Eine MAC-Adresse, die Objektklasse Radius-Profil natürlich auch. Und hier am Ende eine WLAN-ID, die dann eben das WLAN vom Office auszeichnet. Kommen wir schon zur Zusammenfassung. Das Ganze funktioniert sehr gut zusammen mit den Switchen. FreeRadius und OpenLDAP spielen da sehr schön zusammen. Das ist am Ende gar nicht schwierig aufzusetzen. Ich habe damit erreicht, dass ich im Prinzip Plug and Play habe. Ja, ich muss mit meinem Endgerät mich nur irgendwo in eine Dose reinstecken und bin sofort in dem Netz, in das ich auch möchte oder in das ich darf, sagen wir es mal so. Und ich kann das Ganze mit Zertifikaten auch noch so sicher machen, dass ich eben wirklich nur die reinlasse, die ich vorher auch zertifiziert habe. Ich kann es aber eben auch mit der MAC-Adresse machen. Ich habe halt viele Netzgeräte, wo ich diese 802.1x-Supplikanten nicht drauf installieren kann. Voice-over-IP-Telefone sollten es eigentlich haben. Das ist da, glaube ich, schon vorgesehen. Aber ich denke mal an, ja, keine Ahnung, irgendwas, ein billiger Drucker, ja, der halt ins Druckernetzwerk soll oder so. Und das macht man dann halt per MAC-Adresse an der Stelle. Ich kann mich noch mal gerne anbieten, wenn jemand da Beratungsbedarf hat, stehen wir da gerne zur Verfügung. Wir als Heinlein-Support bieten da auch eine Notfall-Hotline an. Die Folien finden Sie im Netz, auf unseren Seiten. Und wenn es jetzt noch Fragen dazu gibt, beantworte ich die natürlich gerne. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, gibt es Fragen? Dann um Handzeichen, dann würde ich das Mikrofon zuwerfen oder wie auch immer. Ich sehe jetzt keins. Dann noch eine Frage von mir, vielleicht in Richtung Skalierbarkeit. Ich sage mal, auch in Richtung Zertifikatserstellung, Verteilung für Tausende von möglichen Klienten.
Da ist nicht hier vom Vortrag abgedeckt. Da muss man sich natürlich für seine Organisation was überlegen. Ja? Das Projekt war bei einem zugegebenermaßen kleinen Kunden. Das ist ja auch, sage ich mal, ein Selbstbau, wo auch die Zertifikatsverteilung noch einfach per Hand geht, sage ich mal, auf einen USB-Stick geschrieben und dann im Rechner eingerichtet. Wenn man eine größere Organisation ist, wie eine Uni vielleicht, muss man sich da schon was anderes ausdenken, ja.
Aber prinzipiell Free Radius OpenL, da würde das...
Also von der Last her sehe ich da keine Probleme. Ja? Wir haben ja gesehen, ich kann auf dem Switch mehrere Radioserver eintragen und ich kann auf dem Radioserver mehrere LDAP-Server eintragen. Das heißt, ich kann wirklich da voll ein Scale-Out machen, wie ich gestern gelernt habe. und da hintenrum eine breite Basis aufstellen, sozusagen. Und die, was ich nicht gezeigt habe, die Anfragen an den Radioserver, die kommen natürlich nur, wenn der Teilnehmer sich einsteckt oder wenn er ins WLAN geht. Ja? Man kann auf den Authenticators, also auf dem Access Switch oder dem WLAN-Controller, ja auch so eine Art Timeout einstellen, dass der Teilnehmer sich nach einer gewissen Zeit neu anmelden muss. Ja, das heißt, der Port wird natürlich sofort abgeschaltet, wenn der Teilnehmer sein Kabel abzieht, aber ich möchte vielleicht aus irgendwelchen Gründen zwischendurch eine Neuauthentisierung haben. Ja, das kann ich dann auch auf dem Switch einstellen und dann fragt er nach 2 Stunden halt nochmal nach. Ja, aber das sind halt, hatte ich ja auch gesagt, kleine Pakete, Datenpakete, die da zum FreeRadius-Server gehen und vom Radius zum LDAP, ist auch keine große Kommunikation. Das hält sich alles in Grenzen.
Gut, da drüben noch eine Frage. Ich komme, fliege.
Ich bin leider hier eben gerade erst ein bisschen spät reingekommen, aber bei den Zertifikaten, wie stellt ihr denn sicher, dass zum Beispiel auch so ein Telefon sich jemand das Zertifikat einfach nimmt, das auf ein anderes Endgerät überträgt? Gibt es da irgendwelche Sicherungsmechanismen für diese ganze Geschichte? Weil wir selber machen auch sehr viel mit Zertifikaten. Gut, was Benutzerzertifikate sind, die werden mit
idealerweise lebt das Zertifikat auf einer Smartcard natürlich. Ja. Wie das Zertifikat auf den Endgeräten vor Missbrauch geschützt ist, ist jetzt auch nicht so im Rahmen dieses Vortrages hier. Auch da muss man sich dann eigene Strategien überlegen. Ja? Ich sage mal, wirklich idealerweise gibt es dann eine Smartcard für und nicht unbedingt den Default-Cert-Store in Windows oder auch unter Linux in der im Netzwerkmanager. Das muss man sich dann überlegen. Wie viel Aufwand man da wirklich treiben will. Ja? Also wie gesagt, den wenigsten Aufwand hat man, wenn man es anhand der MAC-Adresse macht. Ja? Aber da habe ich natürlich auch die meisten Missbrauchmöglichkeiten. Und dann führe ich Zertifikate ein, dann habe ich den Aufwand mit der Verteilung. Und dann muss ich mir noch überlegen, wie stelle ich sicher, dass die Zertifikate nicht missbraucht werden. Dann habe ich Aufwand mit Smart Cards. Die helfen mir vielleicht bei der Verteilung, aber dann habe ich natürlich auch gleich wieder Kosten. Weil die Smart Cards sind ja nicht umsonst zu kriegen. Also wie viel man da in Sicherheit investieren will und kann, das ist dann auch jedem Einzelnen überlassen.
Okay, ich sehe keine weitere Meldung. Dann vielen Dank für den Vortrag und ja, wir haben jetzt ein bisschen Pause. Danke.